Guten Morgen nochmal von mir. Ich wollte jetzt sozusagen vorerst zum letzten Mal über den ersten Timotheusbrief sprechen. Deswegen wollte ich so einen kurzen Abriss geben, was wir da bisher schon gesehen haben. Und dann gucken wir uns das letzte größte Lobpreis, die Lobpreissequenz, die Doxologie am Ende des Briefes an. Also die Situation ist, Timotheus ist als Apostelvertreter in Ephesus geblieben. Und da gibt es wahrscheinlich Ärger mit Irrlehrern. Im ersten Kapitel, gleich in Vers 5, steht, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Das ist gleich erstmal eine Zusammenfassung dessen, was kommen wird. Also das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist es, wonach Timotheus streben soll. Das, was ihm in vielen Worten immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise empfohlen wird. Und das, was die anderen da lehren, das ist leeres Geschwätz. Denen soll Timotheus widersprechen. Dazu gehört dann aber auch die Ehrlichkeit zuzugeben, dass man selber schon so manchen Bock geschossen hat. Paulus macht das sehr unverblümt und sagt, dass er selbst der schlimmste aller Sünder gewesen sei. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Erstes Kapitel, Vers 15. Also dieser Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Also, es muss dir nicht peinlich sein, wenn nicht alles so ist, wie es sein soll. Aber du musst dich dann von Jesus retten lassen. Und im ersten Kapitel, dann im Vers 18, steht schon, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Timotheus. Dieses Wort Gebot wird uns noch wieder begegnen. Dieses Gebot. Besinne dich auf das, was du weißt, Timotheus. Besinne dich auf deine Vergangenheit. Besinne dich auf dein Bekenntnis, auf deine Berufung und halte dann fest an der Wahrheit. Und dann wird darüber gesprochen, wie man sich in der Gemeinde verhalten soll. Es wird über Männer gesprochen, über Frauen. Dann kommt etwas über das Aufseher- und das Diakonenamt. Das Ganze gipfelt dann da drin, in dem Vers 2,15, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und wie soll man einen solchen Vers fortsetzen? Es kommt jetzt ein Lobpreis. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Also ein Lobpreis, ein Hymnus auf Jesus. Dann im Kapitel 3 geht es wieder bergab. Da wird mal aufgezählt, was es da so alles für Irrlehren gibt. Hat auch irgendwas mit Askese zu tun und solchen Sachen. Man soll nicht heiraten und also abstruse Sachen. Und dann kommt er so zu einzelnen Gruppen in der Gemeinde. Und Timotheus hat offensichtlich da einen schweren Stand. Wenn er das alles korrigieren soll, armer, armer Timotheus, muss man sagen. Ja. Deswegen steht dann auch im vierten Kapitel im Vers 14 und 15, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Timotheus, du musst dich nicht verstecken. Du hast alles mitbekommen, du hast alles schon mal gesagt, du weißt das, du bist seit Jahren mein Vertreter, mach das. Einfach weiter, auch in Ephesus, das wird schon. Timotheus braucht Zuspruch für diesen Auftrag. dann gibt es wieder die unterschiedlichen Gruppen in der Gemeinde, ältere Männer, jüngere Männer und so. Er kommt auf Witwen zu sprechen. Besonders wird dort davor gewarnt, irgendwie vor Müßiggang. Junge Witwen, die lieber nicht arbeiten, sondern sich irgendwie von der Gemeinde aushalten lassen, das ist ein Gräuel für Paulus, die Vorstellung. Im 5. Kapitel, Vers 13. Zugleich aber lernen sie auch müßig in den Häusern umherzulaufen, nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht geziemt. Da geht Paulus die Hutschnur hoch, wie man so sagt. Also oberflächliches Gerede fauler Leute ist Paulus ein Gräuel. Ich glaube, das kann man wohl nachvollziehen, oder? Und dann wird es noch haariger für den Timotheus. Dann wird ihm erklärt, was man mit Ältesten machen soll, die in Sünde gefallen sind. Timotheus hat echt eine Aufgabe da in Ephesus. Und ihm wird geraten, Timotheus, Vers 22, 5. Kapitel, Vers 22, die Hände lege niemand schnell auf und habe nicht teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein. Also, ganz in Ruhe. Wenn du Älteste bestimmst, überstürzt das nicht. Und dann nochmal so ein kurzer Einschub. Trink ruhig etwas Wein, das ist gesund für dich. Also lass dir nicht erzählen, was weiß ich, zur Askese, man darf nur Wasser trinken oder so. Alles Quatsch, Timotheus. Du weißt, was wahr ist, bleib dabei. Und dann kommen wir zu Kapitel 6. Da geht es um soziale Fragen mit Sprengkraft für die Gemeinde. Große Unterschiede im Besitz und im gesellschaftlichen Stand in der Gemeinde. Und Paulus geht es hier nicht speziell um Fairness und Selbstverwirklichung, sondern es geht um Gemeindezusammenhalt. Wir haben auch die letzten Verse schon besprochen. Eine letzte Erinnerung an seinen Auftrag. Ich lese jetzt die letzten zwei Verse des Briefes, 20 und 21. Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen Lehren, Entschuldigung, nochmal, Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen Lehren, Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest, zu der sich einige bekennen und von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit euch. Also Paulus endet mit dem, womit er auch begonnen hat. Ja, ein Kreis. Das hat er gern so gemacht. Finger weg von diesen falschen Lehren. Du weißt es besser. Das Fazit, das wir beim letzten Mal gezogen haben. Naja, es waren 6 oder so. Wir können uns alle in diesen Versen wiederfinden, wenn er von Sklaven und Sklavenhaltern und reichen Leuten, wenn er darüber spricht. Wir fühlen uns manchmal als Sklaven, beziehungsweise unfrei oder auch ausgenutzt. Dann haben wir die Wahl, ehrlich und fleißig zu sein oder aber auch nicht. Oder uns wird klar, wir besitzen viel und können freie Entscheidungen treffen, dann haben wir die Möglichkeit, freundlich und großzügig zu sein oder eben auch nicht. Wir können unseren Besitz in dieser Welt oder im Himmel mehren. Wir können mehr oder weniger besitzen und konsumieren wollen. Wir können zum Zusammenhalt der Gemeinde beitragen und Menschen zu Jesus führen. Oder die Konflikte der Welt in die Gemeinde tragen und sie Zerreißproben aussetzen. Weltfrei. Diesmal möchte ich einige Verse aus diesem letzten Kapitel nochmal besprechen. Verse 11 bis 16. Ein letzter Einschub, der wie ein Briefabschluss wirkt. Vers 11. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Und dann spricht er wieder über die Reichen. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebietet. Also, das haben wir schon besprochen. Timotheus soll sich von diesen schlechten Vorbildern, die er da um sich hat, nicht beeindrucken lassen. Er soll davor fliehen. Er soll jetzt nicht anfangen, irgendwie irdische Dinge zu erstreben, also Gier, Gewinnstreben, Egoismus im Allgemeinen. Er soll da sehr aktiv gegen angehen, sich davor zu schützen. Vermeide das, halte dich davon fern. Und dabei ist Gewinnstreben die Triebfeder für ganz vieles, was in der Gesellschaft passiert. Übrigens auch heute, das ganze Wirtschaftssystem. Nein, klar nicht, nein, nein. Wir wollen alle gerne viele Steuern zahlen und deswegen wollen wir viel verdienen, oder? Nein, sind wir doch ehrlich. Die Gier ist was ganz, ganz Tiefes im Menschen. Andere Wirtschaftssysteme versuchen es vielleicht irgendwie anders, aber es klappt nicht. Der natürliche Mensch ist gierig oder zumindest sehr strebsam und möchte ganz viel haben. Ja? Und für den Christen ist das ein schwieriger Spagat. Wir sind zum Beispiel aufgefordert zu arbeiten, damit wir uns, aber auch andere versorgen können. Und das alles ist Nebensache. Es gibt viel Wichtigeres. Im Augenblick läuft ja auch ein Eheseminar, an dem wir teilnehmen. Da sind wir jetzt gerade beim Unterthema Finanzen angekommen. Oha! Eine Empfehlung dort heißt, oder nein, es wird erstmal gewarnt davor, immer mehr zu wollen, weil viele Ehepaare sich dadurch sozusagen verschulden. Ja? Oder dass sie viel zu viel von ihrer Zeit, von den 24 Stunden des Tages darauf verwenden, irgendwie viel zu verdienen, nicht? Um sich immer mehr leisten zu können. Noch das zweite Auto und die schöne Yacht und so. Das hübschere Haus. Ja? Und es wird dringend empfohlen, lieber sparsam eine innige, gute Ehe zu führen, als dem Konsum zu frönen und dabei nebeneinander herzuleben und sich zu entfremden. Das ist so klar, so selbstverständlich, so einleuchtend, aber machen. Paulus empfiehlt Timotheus genau das Gleiche, Bescheidenheit. Andere streben nach Geld, Timotheus, du aber nach dem Schatz im Himmel. Und das solltest du auch lehren. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Vers 11. Gerechtigkeit. Strebe nach Gerechtigkeit, die nur unser Herr und Heiland schenken kann. Irdische Schiedsgerichte mögen dir vielleicht erlauben, giftige Produkte zu verkaufen, lieber Produzent. Aber das wäre trotzdem schlecht. Ist trotzdem Sünde. Und Timotheus soll nach Gottseligkeit streben. Strebe nach Gottseligkeit. Also dem Glück, das tief empfundene Glück, dem Schöpfer, der dich zuerst geliebt hat, dienen zu dürfen. Ihn zurückzulieben. Das ist, sagen wir mal, der Gegensatz ist nur nicht Traurigkeit, sondern Feierseligkeit. Hey, Oberflächlichkeit. Ablenkung von ungelösten Problemen des Daseins. Nee, Timotheus, du hast es gefunden, bleib dabei. Gottseligkeit ist dein Ziel. Und klar, er soll am Glauben festhalten. Halte am Glauben fest, denn dann hält Gott dich fest. Pflege dein Inneres oder das Geheimste in dir muss Gott enthalten. Ist Gott dir präsent im Alltag? Und wenn du allein bist, dann ist gut. Sei gegründet in Gott. Und er wird aufgefordert zur Liebe. Leuchtet ja nun auch ein. Liebe deinen Mitmenschen, ob er dich zurückliebt oder nicht. Das birgt ein Risiko, oder? Großes. Das macht verletzlich. Das macht empfindlich. Wenn man sich auf andere einlässt, ist das eine instabile Gefühlslage. Oder? Wenn man in Gott gegründet ist, dann geht das. Aber aus lauter Menschenfreundlichkeit freundlich sein zu wollen, weil man erwartet, zurückgeliebt zu werden, dann wird es schwierig. Im E-Seminar lernen wir, dass das aber wichtig ist. Wenn man auf den anderen zugehen will, dann muss man empfindlich sein. Die Alternative ist Rückzug. Wenn wir Distanz halten zu anderen, dann interessiert es uns nicht mehr so, oder? Ist nicht mehr so schlimm. Lebt sein Leben. Hey. Aber wie willst du dann um ihn werben, Timotheus? Das ist kein Ausweg. Wenn du Distanz hältst, ist das ein scheinbarer Schutz. Eine sehr stabile Gefühlslage. Hass überlebt Generationen. Problemlos. Wir hatten einen Großvater, der hat uns noch erzählt, also total lieb, der liebste, also ich hätte fast gesagt, der liebste Mensch, den ich je gesehen habe. Toll. Aber der hat dann erzählt, dass die Franzosen und die Engländer unsere Erbfeinde sind. Ja, ernsthaft. Liebe ist dann schwer möglich und Gemeinschaft tot. Und man kann dann sprechen von den Mauern zwischen den Menschen. Wenn man im Bild bleibt, dann kann Liebe die einreißen. Das ist deine Aufgabe, Timotheus. Du hast die Aufgabe zu lieben. Geh auf deinen Mitmenschen zu. Nun gut, und zwar nicht nur mal eben kurz. Ausharren wird von ihm verlangt. Ausharren oder Geduld. Auch wenn alle anderen den schnellen Lustgewinn anstreben. Zuverlässiger Glaube ist deine Aufgabe. Lass nicht irgendwie die Disteln alles dessen, was dich davon ablenken könnte, deinen Glauben kaputt machen. Halte aus. Pflege deinen Glauben. Sanftmut. Noch so eine Forderung. Furchtbar. Übe Sanftmut, denn nur so kann man Liebe weitergeben und nur so kann man Herzen öffnen. Du kannst Menschen gerne lieben und du kannst total ausdauernd darin sein, aber wenn du ihnen die Wahrheit, wenn du sie damit anbrüllst, dann machen die zu, dann hören die nicht zu. Also die Menschen sind nicht erreichbar dadurch, durch, sagen wir mal, gewalttätige Liebe. Ja? Also um Menschen werben geht halt nur, wenn du nicht bedrohlich erscheinst. Ja, Okay, ich versuche es mir mal zu merken. Dann. Im Vers 12 greift er das Ganze nochmal auf, nämlich das Wort Kampf nochmal auf. Also er redet jetzt über Kampf. Kämpfe den guten Kampf. Doppelt gemoppelt, ja? Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Also dieses Glauben, darum musst du kämpfen. Und das Glauben ist also mehr als ein für wahr halten, ja, sondern es hat Konsequenzen und es bedeutet, dass du dich furchtbar dafür anstrengen musst. Also das ist das Minimum, was zu Kampf gehört, nämlich Anstrengung. Kampf gegen wen eigentlich? Naja, das haben wir schon mal besprochen. Ich denke, es geht um Bequemlichkeit, um andere Ansichten. Es geht um Sünde und den einfachen Weg. Ja. Schwimm nicht einfach mit. Es ist leider furchtbar anstrengend, was ich dir hier empfehle, beziehungsweise was ich von dir verlange, Timotheus. Wir haben schon gesehen, dass Paulus Timotheus immer wieder dadurch aufbaut, dass er sagt, du hast doch schon so viel erreicht. Ja. Du bist berufen worden, du hast das gute Bekenntnis gemacht. Ja. Älteste haben dir die Hände aufgelegt. Denk doch daran. Ja. Erinner dich zurück. Ich vermute, wir sollten das auch. Wenn es schwierig ist, denk mir doch mal zurück. Sind wir immer gleich eingeknickt? Ist immer alles schrecklich gewesen? Versuch dich zurückzuerinnern an die gute Zeit. An das Feuer, das du damals hattest. Die Erinnerung daran kann stabilisieren, wieder aufbauen, auch wenn Timotheus sich alleine fühlt. Gut, und jetzt kommt auch noch ein Befehl. Er steigert seine Ausdrucksweise immer weiter. Jetzt kommt ein Befehl. Er holt jetzt alles raus, was er hat. Vers 13. Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Also nicht nur ich, Paulus, rede jetzt, sondern Gott. So, ja. Sie sind Zeugen für das, was jetzt kommt. Also er meint es ernst. So. Es kommt jetzt nicht nur ein guter Rat eines väterlichen Freundes, sondern ein Befehl von Gott. Ja. Jesus wird auch genannt und es wird gesagt, dass er das gute Bekenntnis bezeugt hat. Im zweiten Kapitel kam praktisch der gleiche Vers auch schon mal, als Jesus Christus sich selbst als Lösegeld gab für viele. Das ist 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6. Der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Jesus ist derjenige, der im Angesicht des Todes das zur Wahrheit gestanden hat. Timotheus, du weißt, was das heißt. Er soll, Vers 14, das Gebot unbefleckt, untadelig bewahren, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Also das Gebot bewahren. Aus dem Gesamtzusammenhang, und weil es ja im ersten Kapitel auch so ist, kann man wohl sagen, dass das Gebot die apostolische Lehre ist. Einfach das Zentrum des Evangeliums. Jesus Christus ist gekommen, um Sünder zu retten. Das musst du verteidigen. All das, was Paulus im Brief diskutiert hat, das musst du halten. Im ersten Kapitel endet er diese Aufforderung, gefälligst beim Gebot zu bleiben, mit einem Lobpreis Gottes. Ich lese nur 1. Kapitel, Vers 7. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Bleib bei diesem Gebot. Und bei diesem Schema wird er jetzt auch bleiben. Aber erst zur Frage, wie lange? Wie lange musst du das Gebot halten? Bis ich in 3 Wochen wieder da bin? Naja, nein. Sind wir mal ehrlich, Timotheus, es bleibt, bis Jesus wiederkommt. Hier geht es um Größeres als dich. Hier geht es auch um Größeres als die Probleme in Ephesus. Hör niemals auf damit. Bis Jesus wiederkommt. Und jetzt noch die Frage, wann ist das? Ja? Und das vermengt er jetzt zu diesem letzten großen Lobpreis. Doxologie nennt man sowas. Eine ganz fundamentale Aussage wird abgerundet mit diesem Lobpreis Gottes. Dieser perfekte, selige, mächtige, alles beherrschende, unendliche, unsterbliche, unerreichbare, unserem Einfluss komplett entzogene, unabhängige, unsichtbare Gott. Ja. Der legt das fest, Timotheus. Also frag mich nicht, ich weiß auch nicht. Ja. Aber Gott weiß und er hat die Macht. Ihm sei die Ehre und die Macht. Hier geht es also nicht nur um Ephesus, es geht nicht nur um Timotheus. Es geht auch nicht nur um die nächsten Wochen, die du irgendwie über die Bühne kriegen musst, Timotheus, sondern es geht um ganz Grundsätzliches. Deinen Rest deines Lebens wirst du damit zubringen. Arbeite daran, es lohnt sich. Was du bezeugt hast, wofür du seit Jahren lebst, bleibe dabei. Egal, was andere lehren. Gott, der uns zuerst geliebt hat, er liebt dich. Mach dir keine Sorgen. Ob Irrlehren absurd oder verführerisch sind, ob Irrlehrer gute Freunde sind oder unangenehme Zeitgenossen, du, Timotheus, halte durch. Egoismus und Distanz ist keine Alternative. Geschlechtsregister und Gesetzlichkeit aus dem ersten Kapitel ist auch keine Alternative. Der Schatz im Himmel ist der wahre Besitz des Gläubigen. Ich gebiete dir vor Gott, der allem gibt, der allem Leben gibt und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und zu und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Wer dieser Aussage noch nicht von ganzem Herzen zustimmen kann, sei herzlich eingeladen, Geschwister der Gemeinde anzusprechen. Wir können dir helfen, den Herrn zu finden, dich von deiner Sündenlast in der Taufe zu befreien und den wahren Schatz im Himmel zu finden. Und wer Paulus nicht mehr begeistert zustimmen kann, sollte das Gleiche tun, damit wir gemeinsam einander helfen können, wieder für den Herrn zu brennen. Die Gnade sei mit euch. Die letzten Worte des Briefes. Die Gnade sei mit euch. Amen.